Mummon kam, Nummer 11. Joshu sieht die Eremiten. Joshu ging zu einer Hütte, in der ein Eremit saß, und fragte, ist der Meister da? Ist der Meister da? Der Eremit hob seine Faust. Joshu sagte, das Wasser ist zu flach, um hier zu ankern, und ging fort. Als er zu einer anderen Hütte kam, fragte er wieder, ist der Meister da? Ist der Meister da? Auch dieser Eremit hob die Faust. Joshu sagte, frei zu geben, frei zu nehmen, frei zu töten, frei zu retten, und machte eine tiefe Verbeugung. Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Also, Joshu geht zu zwei Hütten, in denen Eremiten leben, Leute, die sich zurückgezogen haben, um sich auf den Weg zu konzentrieren. Die extremste Form der Übung damals. Die Leute, die zu dieser Zeit in die Klöster gegangen sind, bei denen ist nicht so ganz klar, warum. Es gibt viele Geschichten darüber, dass die Mönche in die Klöster gegangen sind, weil sie da einen Lebensunterhalt gefunden haben. Gab es was zu essen? Es gibt eine berühmte Geschichte über ein Suppenrezept, das ein Meister kochen ließ, um dieses Problem zu beheben. Und zwar gab es an jedem folgenden Tag nur das mit Wasser aufgekochte Essen, die Überreste der letzten Mahlzeit. Das heißt, diese Suppe wurde immer dünner. Am ersten Tag war es vielleicht noch ein bisschen Reisbrei. Am nächsten Tag war das eher so Weißsoße. Und nach kurzer Zeit leerte sich das Kloster auf eine vernünftige Anzahl. Und dann hatte diese Regeln wieder angepasst. Das heißt, auch wenn wir uns das immer so vorstellen, dass die Leute, die im Kloster gelebt haben, dass das Idealzustände gewesen wären, wo ganz viele Leute ganz entschlossen dem Weg gefolgt sind, das war nicht so. Nicht durchgehend. Es ist sehr oft so, dass wir uns dazu in Beziehung setzen und sagen, unsere Übung ist nicht so ernsthaft wie deren Übung. Die sind ins Kloster gegangen, die haben alles geopfert. Aber die haben gar nicht alles geopfert. Sie sind an einen Ort gekommen, wo sie was zu essen gekriegt haben, wo sie Kleidung gekriegt haben und wo sie Schutz gekriegt haben. Im alten China nicht wenig. In einem Land, wo man vor der Industrialisierung im Schweiße seines Angesichts seinen Reis essen musste und ihn anbauen musste. Knochenarbeit. Also, wenn wir unsere Laienpraxis mit dieser Mönchspraxis von damals vergleichen und uns immer auf die zweite Stelle setzen, dann ist das vielleicht nicht so richtig angemessen. Viele von denen hatten einen materiellen Nutzen davon. Das war dann auch der Grund, warum die chinesischen Kaiser den Buddhismus verbieten ließen, weil ein riesiger Anteil der chinesischen Wirtschaftskraft in diese Klöster gegangen ist. Die Mönche unterstanden nicht mehr der weltlichen Herrschaft, sondern waren ein Staat im Staat sozusagen. Das ist später in Japan auch passiert, war bei uns im Mittelalter auch so. Entzog sich jeder staatlichen Kontrolle und hat einfach dafür gesorgt, dass ganz viele Leute das, was getan werden musste, damit die chinesische Gesellschaft funktionierte, damit etwas zu essen gab, damit die verwaltet wurde und so weiter und so fort. Dass das einfach fehlte. Also, wenn wir als Laien leben und uns um solche Sachen auch kümmern, dann ist daran nichts verkehrt. Vielleicht ist es sogar besser als das, was die damals gemacht haben. Wenn man Einsiedler war, war das schon ein bisschen anders. Wenn ich in meiner Einsiedlerklause lebte, dann wurde ich zwar auch noch unterstützt, aber nicht in dem Maße. Denn während es schick war, ein Kloster zu unterstützen, Sponsor zu sein für ein großes, erfolgreiches Kloster aus einer berühmten Traditionslinie, war es halt nicht so schick, wie so eine kleine Hütte, die sich irgendjemand irgendwo auf dem Berg gezimmert hatte, zu unterstützen, von der man noch nie was gehört hat, die dieser Typ sich auch noch selbst gebaut hat. Nicht sehr attraktiv. Das heißt, wir können bei denen eher davon ausgehen, dass die wirklich ernsthaft auf der Suche waren und nicht um eines materiellen Vorteils wegen diesen Weg gegangen sind, diese Übung getrieben haben, sondern wirklich, weil sie mit sehr großer Konsequenz diesen Weg gehen wollten. Dazu gehört eben auch sehr viel Mut. In ein Kloster zu gehen, bedeutet natürlich, dass ich mich in eine Gemeinschaft begebe, die das vorlebt. In Japan sagt man, dass ein Kloster wie ein Wald ist. Ein einzelner Baum, der dem Wind ausgesetzt ist, umgeweht. Aber wenn viele Bäume gleichzeitig nebeneinander wachsen, sind sie geschützt. Wenn ich ein Einsiedler bin, ein Eremit bin, allein in meiner Hütte bin, dann gibt es diesen Schutz nicht. Ich habe diesen Schutz der Gemeinschaft nicht. Ich bin wirklich ganz auf mich allein gestellt. Ich kann auch in keiner Hierarchie aufsteigen, kann keinen Fortschritt machen, im Kloster keinen Fortschritt machen. Ich kann erster Mönch werden, kann einer der Meisterschüler werden, vielleicht werde ich sogar der nächste Meister oder zumindest so gut, dass ich irgendwohin geschickt werde, um Meister bei einem anderen Tempel zu werden. Alle diese Aufstiegsmöglichkeiten gibt es für einen Eremiten nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es bei seiner Übung tatsächlich um genau das geht, was wir uns unter spiritueller Suche vorstellen. Das ist jetzt eine chinesische Geschichte, das hat in Japan Extremform eingenommen, teilweise, inklusive, dass die Leute trainiert haben, sich selbst zu mumifizieren, indem sie Lack gegessen haben, Urushino-Lack, woraus diese Essschalen sind, ihren Körper systematisch entwässert haben und ganz am Ende dieses Weges, als Vollendung, stand der Tod als Mumie. Diese Mumie wurde dann irgendwo aufgestellt. Das war ein großer Erfolg in dieser Karriere, weil man es geschafft hatte, eine Mumie zu werden, die andere Leute beim Dharma ermutigte. So weit gehen wir im Zen zum Glück nicht. Also, die Leute, die Joshu besucht, sind höchstwahrscheinlich sehr ernsthaft praktizierende Leute. Und er kommt zu ihnen hin und sagt, ist der Meister da? Ist der Meister da? Die Frage bedeutet eigentlich, hast du irgendwas erreicht? Gibt es hier irgendetwas? Gibt es hier jemand, der etwas erlangt hat, der eine tiefe Erfahrung gemacht hat? Ist hier irgendwas passiert an spirituellem Fortschritt? Oder bist du auch nur jemand, der irgendwo am Wegrand sitzt und vor sich hin brütet? Der Eremit hob die Faust. Wie genau er sie gehoben hat, steht hier nicht. Wahrscheinlich hat er sie so gehoben, aber vielleicht auch so. Ich hau dir auf die Fresse. Auch denkbar. Aber Joshu sagt, das Wasser ist zu flach, um hier zu ankern. Also, hier ist keine wirkliche Erfahrung. Es ist einfach flach. Nichts, nichts erreicht. Und das kann dir natürlich auch passieren, wenn du Eremit bist. Von Bhagwan Osho wird berichtet, dass er einen Eremiten getroffen hat, der sein ganzes Leben lang auf dem Berg gelebt hat. Jahrzehnte. Und er ist ihm halt begegnet. Und sie hatten ein Gespräch. Und Bhagwan hat zu ihm gesagt, kann das dieser noch Bhagwan? Deswegen nenne ich ihn so. Was hast du erreicht? Der Eremit hat gesagt, ich habe alles aufgegeben. Ich habe meine Familie aufgegeben, ich habe mein altes Leben aufgegeben, ich habe alle weltliche Hoffnung aufgegeben, ich habe 30 Jahre auf diesem Berg verbracht. Oder 20 oder 50. Donner. Und Bhagwan sagte zu ihm, aber dein Eremitensein hast du nicht aufgegeben. Und es wird berichtet, dass der Eremit dann anfing zu weinen, weil er festgestellt hat, obwohl er wirklich glaubte, alles für die Übung getan zu haben, um befreit zu werden und alles geopfert hatte, und jahrzehntelang da verbracht hat, ohne einen anderen Menschen, dass er letztendlich seine Anhaftung mitgenommen hat oben auf dem Berg und dass alles das, was er getan hat, nichts daran geändert hat. Er hatte sein weltliches Ich, sein Wunsch, etwas darzustellen in der Welt, getauscht gegen ein spirituelles Ich, ein Brahmane zu sein, ein Heiliger zu sein, ein Sannyasin zu sein, dem er da allem entsagt. Und er war genau deshalb nicht frei geworden, weil er das nicht loslassen konnte, weil er immer auf seinem Berg geblieben ist, weil er immer diese Vorstellung gehabt hat, er müsste etwas ganz anderes tun als die Menschen, die da unten im Tal leben. Er hat was Besonderes getan. Er ist für sich diesen Weg gegangen und letztendlich ist er darin hängen geblieben. Er hat sein Ego mitgenommen und es hat sich nichts geändert in Bezug auf Befreiung. Er hat einfach nur seine Egos ausgetauscht. Das spirituelle Ego, das wir uns suchen, ist viel gefährlicher als das materielle Ego. Wenn man materiell Karriere machen will, dann ist das ziemlich klar, was man da eigentlich macht. Dann kann man sich auch nicht so gut frei betrügen. Also, wenn ich Chef werden will, oder Abteilungsleiter, Teamleiter, irgendwie sowas, wenn ich selbstständig machen will, in irgendeiner Form weltlich erfolgreich sein will, dann ist mir schon sehr bewusst, für wen ich das tue. Nicht für mich. Nur für mich. Und Die meisten Leute machen sich da keine großen Illusionen. Das macht mir Spaß, deswegen mache ich das. Vielleicht haben sie noch so ein paar Rationalisierungen da dran und ich glaube auch, dass ich das gut kann und dass das für meine Untergebenen gut ist. Aber mehr ist es nicht. Es ist schon vollkommen klar, ich mache das für mich. Wenn ich mein spirituelles Ego dagegen habe, das ist viel, viel besser. Denn das mache ich nicht für mich. Ich praktiziere nicht für mich letztendlich, sondern ich praktiziere, damit alle frei werden. Ich praktiziere, um mein Ego loszuwerden, damit ich für alle da sein kann. Es ist sehr schön, wenn es denn so ist. Es ist sehr schwer, das zu erkennen. Das spirituelle Ego hat den großen Vorteil, dass es gegenüber dem normalen weltlichen Ego sehr wertvoll wirken kann. Ein Juwel. Ich mache etwas Besseres aus diesem normalen, klaviergeilen Affen da draußen. Ich versuche, mich geistig weiterzuentwickeln. Ich versuche, eine neue Ebene zu erreichen. Ich versuche, anderen dabei zu helfen. Very nice. Und deswegen ist es eine sehr große Falle, weil der egoistische Anteil, der da drin steckt, für mich vielleicht nicht sichtbar ist. Weil ich mir das sogar wirklich einreden kann, dass ich das vollkommen frei vom Ego mache. Jeff Shaw, der mal hier war, hat bei seinem Session, bei dem ich dabei war, gesagt, der Wunsch, Erleuchtung zu erlangen für sich, ist die größte Ausartung von Egoismus, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich will Erleuchtung erlangen. Das wollte dieser Sannyasin auch auf seinem Berg. Erleuchtung für sich erlangen. Das Wasser ist zu flach, um hier zu ankern. Joshua geht zur nächsten Hütte, stellt dieselbe Frage. Ist der Meister da? Ist der Meister da? Auch dieser Eremit hob die Faust. Joshua sagte, frei zu geben, frei zu nehmen, frei zu töten, frei zu retten. Wir können nicht umhin, das als Anerkennung zu interpretieren. Also, beim zweiten scheint Joshua eine andere Erfahrung zu machen, obwohl er genau dasselbe tut. Ist es hier offensichtlich was ganz anderes. Er erkennt hier Freiheit, frei zu nehmen, frei zu geben. Frei zu töten, wenn von Töten gesprochen wird, dann geht es im Buddhismus immer um das Töten von Anhaftungen, von Ich-Vorstellungen, nicht um das Töten von Lebewesen. Frei zu retten. Also, hier hat er jetzt einen Meister gefunden, der diese Freiheit erreicht hat. Eine Hütte weiter. Cool. Zwei Hütten weiter. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Eremiten? Was ist es dazu gekommen, dass der eine flach geblieben ist, dass der andere vollkommene Befreiung erreicht hat? Normalerweise gehen wir davon aus, dass der Zen-Weg über Erfahrung, über bestimmte Erfahrungen führt. So legen uns Zen-Bücher das nahe. Es gibt ein Ereignis namens Erleuchtung. Das passiert zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn man sich Mühe gibt. Und dann ist alles anders. Wenn ich diese Erleuchtung erlangt habe, dann muss ich mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Der Weg dahin ist hart. Mit diesem Modell können wir auch prima umgehen. Sachen, die wertvoll sind, muss man halt hart für arbeiten. So denken wir. Vollkommen klar. Also muss ich nur diese Erfahrung machen, diese Erleuchtungserfahrung. Und dann komme ich zur Befreiung. Es ist richtig, dass der Zen-Weg mit Erfahrung arbeitet. Aber es ist total irreführend, davon auszugehen, dass eine bestimmte Erfahrung zu irgendeinem Zeitpunkt eintritt und alles umdreht. Solche Augenblicke gibt es immer wieder. Aber das Entscheidende ist immer, was macht diese Erfahrung mit mir? Was macht diese Erfahrung wirklich mit mir? Im Pali-Buddhismus, im ursprünglichen Buddhismus, wird der Weg, der buddhistische Weg und das Erlangen der Befreiung, Bodhi, verglichen mit dem Ozean. Und die Vorstellung, die man damals vom Ozean hatte, ist, der Ozean geht nicht auf einmal ganz tief runter, sondern das ist etwas, was ganz langsam tiefer wird. Das heißt, das Bild, was damals benutzt wurde, ist, dein Weg ist eine Schräge, ganz langsam. Es ist nicht irgendein Punkt, wo es Klappen macht und wo alles vorbei ist. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist natürlich, wenn ihr Wasser kocht, dann fängt das mal irgendwann an zu zischen und zu dampfen. Und irgendwann, zu einem plötzlichen Zeitpunkt, tatsächlich, fängt es an zu brodeln und kocht. Also natürlich gibt es bestimmte Zeitpunkte, an denen bestimmte Sachen eingetroffen sind. Aber die Vorstellung, dass eine einzige Erfahrung an einem bestimmten Zeitpunkt etwas Entscheidendes umdreht, ist sehr irreführend. Und zwar deshalb, weil wir so gestrickt sind, dass wir unser Unzufriedensein in der äußeren Welt verorten. Nicht in uns selbst, sondern in der Welt der Phänomene und in der Welt der Objekte. Also, wenn ich diesen Stock hier liebe und jemand nimmt ihn mir weg, dann muss ich unglücklich werden. Und ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber. Und schuld ist daran Eva, weil sie mir den Stock weggenommen hat. Das ist unser normales Denken. Dieses Objekt macht mich glücklich, jemand nimmt es mir weg, ich kann nichts dagegen tun, ich werde unglücklich. Ich hole ihn mir zurück, ich bin wieder glücklich. Ich verliere den Stock, ich bin für immer unglücklich. Das denken wir ja dann. Wenn wir etwas, was uns sehr wertvoll ist, verlieren, werde nie wieder glücklich sein. Das halten wir nicht lange durch. Irgendwann fängt unser Ego wieder an, die Welt zu reparieren und wieder ein anderes Niveau herzustellen. Das führt über schmerzhafte Erfahrungen. Weil die schmerzhafte Erfahrung ist, der Stock ist weg. Und ich kann mir jetzt immer wünschen, dass er zurückkommt. Tun wir dann auch. Oder ich könnte versuchen, einen anderen zu kriegen, der genauso ist. Oder besser. Aber vielleicht funktioniert das nicht. Wenn wir Glück haben, funktioniert das nicht. Auch wenn wir für so ein Glück nie dankbar sind. Das heißt, ich kann dann erleben, was mein Geist macht mit diesem fehlenden Objekt. Und er kreist die ganze Zeit darum. Und ich fühle mich schlecht dabei. Es fehlt mir. Es fehlt mir. Während wir das betreiben, das ist eine aktive Handlung, das ist uns immer nicht bewusst. Wir denken immer, wir sind dem ausgeliefert, oh Gott, armes Häschen. Wir machen das aktiv. Wir verfolgen das aktiv. Während wir das betrachten, können wir feststellen, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich das an, wenn ich 1000 Mal sage, ich möchte das zurückhaben? Und ich feststelle, es bringt gar nichts. Es passiert nicht. Ich möchte, dass es anders ist. Es funktioniert nicht. Das ist der Grund, warum wir diese Sessions in dieser Form machen. Du kannst es hier sehr intensiv erleben, dass du irgendetwas nicht abkannst, nicht magst und dass du ihm nicht ausweichen kannst. Normalerweise gehst du einfach weg. Oder trinkst ein Bier oder manipulierst die Situation so, dass das aufhört. Wenn jemand dich nervt, sagst du ihm, du, ich finde das jetzt echt nicht gut, was du mit mir machst. Irgendwie sowas. Dagegen ist nichts einzuwenden, das zu tun. Aber wir machen das, um uns diese Erfahrung zu ersparen, wie es uns damit geht. Und das lässt uns immer noch glauben, dass die Dinge in unserem Geist, die Objekte unseres Geistes, die Erscheinungen, die Phänomene, dass es die sind, die uns glücklich oder unglücklich machen. Eine Erfahrung, egal welcher Art, wird sofort, nachdem ich sie gemacht habe, zu einem Objekt, eine Erinnerung. Ob da was erreicht. Wenn man lange sitzt, hat man irgendwelche Erfahrungen gemacht. Tiefe Samadhi-Zustände, also Versenkungszustände, wo kein Gedanke mehr da ist. Oder man hat Augenblicke vielleicht der Leichtigkeit erlebt. Am Ende eines Sessions denkt man, verglichen zumindest mit dem Einstieg in eine Session, denkt man immer, die ganze Welt ist heil. Geht mir zumindest so. Also diametral entgegengesetzt zu dem, was ich beim Einstieg in Session habe. Ich denke, das ist die Hölle. Ich will da nicht rein. Immer noch. Auch das sind einfach nur Erfahrungen. Und wir versuchen dann immer, diese Erfahrung zu persistieren, dauerhaft zu machen. Hermann Hesse, der auch über Zen geschrieben hat, ein bisschen, hat über solche Erfahrungen geschrieben, dass sie auch in der westlichen Welt wohl häufig mal aufgetreten sind. Leute so Inspirationen hatten, so ein Erlebnis, aber dass das sofort wieder vorbei ist. Und dass er den Eindruck hat, aufgrund der Zen-Schriften, dass es den Zen-Leuten gelungen ist, den Blitz zur Sonne zu machen. Das heißt, das ist der ganz kurze Flash, den wir kennen, dass er halt die ganze Zeit leuchtet. Das ist vielleicht auch nicht falsch, aber es ist irreführend, weil es führt uns wieder dahin, nach Erfahrungen zu suchen und nach Dingen außerhalb von uns selbst. Jedes Mal, wenn ich das versuche, mein Glück außerhalb meines Seins zu finden, werde ich scheitern. Und es wird wehtun. Denn das ist das, was der Buddha gesagt hat, die Dinge, die Phänomene sind veränderlich, sie sind vergänglich, sie sind nicht selbst, sie sind leibhaft. Und zwar alle, wirklich alle. Wenn das so ist, stellt sich die Frage, wie kommt man da raus? Das ist ein Paradoxon, denn der Wunsch, da rauszukommen, ist auch wieder ein Wunsch nach phänomenaler Welt, nach Objekten. Und das funktioniert letztendlich nicht so, wie wir uns das vorstellen, indem wir irgendetwas kriegen oder indem wir irgendein Wissen erlangen oder uns ein Blitz trifft. sondern in dem Nichtwissen abgebaut wird. In den klassischen buddhistischen Schriften ist nie von Erleuchtung die Rede. Das ist ein christliches Wort. Illuminatus. Christliche Mystik. Das gibt es überhaupt nicht. Im Buddhismus gibt es Bodhi. Bodhi ist Befreiung. Nicht Erleuchtung. Befreiung. Dass man überhaupt von Erleuchtung redet, liegt daran, dass man die Befreiung auch im Buddhismus schon als Erlebnis von Erfahrung sieht, aber nicht von einer einzelnen singulären Erfahrung, sondern dass das Nichtwissen, das darin besteht, dass ich glaube, mein Glück wäre im Außen zu finden, in irgendwelchen Dingen, in irgendwelchen Erlebnissen, in irgendeiner Zukunft, in irgendeinem Zustand, in irgendeinem Wissen, dass ich diesen Wunsch, dass ich diese Sichtweise aufgebe. Es gibt eine Geschichte von einem dieser Waldmönche, dem ein sehr schöner Glaspokal gezeigt wird. Wunderschöne Schuppe. Sehr schön. Funkelt. Und er wird gefragt, ob er den nicht schön findet. Und er guckt so an und er sagt, schön. Und dann wird er gefragt, ob er diesen Pokal besitzen möchte. Nein. Und er wird gefragt, wie kann das sein? Du sagst doch, dass er schön ist, angenehm zu betrachten. Wieso willst du ihn nicht haben? Unverständlich. Und will man etwas Schönes nicht haben für sich? Und er sagt, er ist schon zerbrochen. Das heißt, was er erkannt hat, ist tatsächlich, dass alle Dinge vergänglich sind. Dass genau diese Freude, die ihm dieses Objekt kurz geben wird, genau diese Freude bedingen wird, dass er darunter leiden wird, wenn er sich davon trennen muss. Und dass es nicht anders sein kann. Wir wissen das intellektuell auch eigentlich. Aber wir haben es nicht begriffen. Wenn im Buddhismus von befreiender Erfahrung die Rede ist, dann geht es genau um diese Form von Erfahrung. Dass du wirklich erlebst, dass dein Nichtwissen, der Umgang mit der Welt, als würden irgendwelche Objekte dich glücklich machen oder unglücklich machen, dass das der Grund ist, dass du wirklich unglücklich bist. Dass nichts mit der äußeren Welt zu tun hat, wirklich gar nichts. Deswegen können wir sehr dankbar sein, wenn wir zum Beispiel draußen diesen Hof haben, habe ich gestern Eva schon erzählt, vor 15 Jahren war Rap Anderson hier, ein amerikanischer Zen-Meister aus dem San Francisco Zen Center. Der hat hier ein Session gemacht, weil er eigentlich eins in Hamburg machen wollte, wo sie dann irgendwie die Räumlichkeiten nicht gekriegt haben. Also hatten wir hier ein gemischtes Soto- und Rinzai-Session, was er veranstaltet hat. Und er war sehr erstaunt über die Lage unserer Sendo. Er sagt, das sei interessant, eine Sendo so mitten in die Stadt zu bauen. Das Amerikaner, San Francisco Zen Center, ich war nie da, aber es wird sicherlich abgelegen liegen, wie normalerweise Klöster liegen. Stattdessen, es war ungefähr diese Jahreszeit, Anfang Juli, sitze hier bei offenem Fenster und spätestens in einer Stunde beginnt da der Mittagstisch und die Leute quatschen da draußen und essen und klappern mit ihrem Geschirr. Trinken Bier, unterhalten sich Witze und laut, lachen über ihre eigenen Witze. Wow, schrecklich. Und er sagte, Das sei interessant deshalb, weil es Übungsmöglichkeiten eröffnet, die es in einem normalen Kloster gar nicht gibt. Das heißt, wir können das wirklich benutzen. Wir können sehr deutlich bei dieser Gelegenheit sehen, was unser Geist macht. Zum Beispiel, dass er sagt, ich will, dass jetzt Ruhe ist, dass sie mit ihrem Gequatsche aufhören, dass sie endlich mal weggehen. Und es passiert nichts. Sie gehen nicht weg. Also denke ich das nochmal. Es passiert immer noch nicht. Stattdessen wird diese komische, kreischende Gans noch lauter. Und wenn wir jetzt, es wird immer schlimmer, wenn das jetzt nicht gleich aufhört, was dann? Was machst du dann? Was machst du dann, wenn es nicht gleich aufhört? Du kannst gar nichts machen. Das ist das Schöne hier. Normalerweise rennen wir dann weg. Wir verlassen die Situation. Es geht uns kurzzeitig besser. Aber wir verstärken unsere Illusion, dass wir unfrei sind, dass wir von äußeren Umständen abhängig sind und dass andere Leute uns unglücklich machen. Sie hat mich unglücklich gemacht. Jetzt kriege ich auch noch Kopfschmerzen. Weil die diese ganze Zeit diesen Lärm machen. Und ich muss trotzdem sitzen bleiben. Und es nervt weiter. Und ich kann die Erfahrung machen bei einem Session, dass alles, was ich tue, um daran rum zu manipulieren, die Außenwelt zu verändern, nicht funktioniert. Keine Chance. Wenn ich erkenne, dass das nicht geht, dann kann ich entweder sagen, ich muss jetzt unglücklich sein, oder ich kann versuchen, einen anderen Weg zu finden, damit umzugehen. Und wenn ihr das wirklich bewusst wahrnehmt, das machen wir meistens nicht, auch Wut ist ein Weg, aus Bewusstheit rauszuspringen. Das ist einer der Gründe, warum man wütend wird, damit man das nicht wahrnimmt, was da passiert, weil es unerträglich ist. Lieber springe ich durch den Raum und schlage um mich, als wahrzunehmen, wie schmerzhaft eine Situation für mich ist, wie unerträglich. Man fällt irgendwas anderes und dreht durch. Aber das machen wir hier nicht. Stattdessen können wir erleben, wie diese Wut in uns hochsteigt. Es war immer in dieser Verbindung. Immer irgendetwas findet da draußen statt. Ich will es nicht haben. Ich werde wütend. Ich muss wütend werden. Ich muss es ändern. Die Erfahrung, die zur Befreiung führt, ist eigentlich nur immer wieder zu erkennen, dass ich das nicht tun muss. Dass nichts in der Welt es wert ist, sich darum zu kümmern. Kein Objekt. Nichts. Keine Erleuchtung, keine Rente, nichts dergleichen, keine Beförderung. Und nur das befreit. Befreiung im Buddhismus ist das Freiwerden von Nichtwissen, von falschen Vorstellungen von der Welt. Und nicht das Erlangen irgendeines speziellen Wissens, wie wir uns das immer vorstellen. Oh, ich habe die Lehre verstanden. Die ganze buddhistische Lehre besteht nur da drin, nur in diesem einen Satz. Alle Dinge sind vergänglich, alle Dinge sind nicht ich, alle Dinge sind leidbehaftet. Zurück zum Koan stellt sich die Frage, der eine hebt die Faust, der andere hebt die Faust. Wieso reagiert Joshu so unterschiedlich? Und sagt bei dem einen, das Wasser ist zu flach, nichts erreicht, dem anderen frei zu geben, frei zu nehmen, frei zu töten, frei zu retten. Weil das ein Koan ist. Und ein Koan ist dazu da, uns wieder da reinzureiten. Sobald wir diese Geschichte hören, können wir gar nicht anders, als ein Erklärungsmodell dazu zu bauen. Erklärungsmodelle sind für uns ganz wichtig, Wissen. Deswegen ist es so schwierig, mit Koans zu arbeiten, wenn man anfängt, weil man denkt, man müsste ein bestimmtes Wissen erlangen, muss etwas herausfinden. Dann geht man zum Lehrer und sagt, ich weiß das nicht. Woher soll ich das wissen? Weil wir genau so an die Welt herangehen. Ich muss irgendein Wissen vorher geschürft haben. Und dann kann ich darauf zurückgreifen und das kann ich benutzen. Wenn wir dieses Wissen gerade nicht zur Hand haben, was zur Situation passt, dann erfinden wir uns eins. Und nehmen eine Erfahrung aus der Vergangenheit und kleben die da drüber. Das heißt, wenn diese Frage gestellt wird, was ist der Unterschied zwischen dem einen Eremiten und dem anderen, wird jeder Schüler sagen, der eine ist gut, der andere ist schlecht. Und damit hänge ich wieder in der Welt des Wissens. Eine tolle Erklärung gefunden. Und die Aufgabe des Lehrers ist dann, diesen Schmerz wieder zu erzeugen. Denn ich bin dann überzeugt, dass ich die richtige Antwort gefunden habe. Das ist so, das ist so. Der eine hat es richtig gemacht, der andere hat es falsch gemacht. Und Joshua kann das sehen. Daran wieder die Faust hebt oder sonst was. Und dann halte ich an meinem Wissen fest. Ich versuche es irgendwie durchzubringen. Ich kann es nicht loslassen. Wenn ich mein Wissen loslassen könnte und wenn ich meinen Wunsch loslassen könnte, etwas über diese Situation zu wissen und Kontrolle über diese Situation zu kriegen, die für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Und wenn ich es hinkriegen könnte, darauf zu verzichten, einen Sinn da reinzulegen, den ich doch unbedingt brauche, um mich orientieren zu können, kann man denn ohne Sinn leben? Dann wäre ich frei. Und das ist Freiheit. Das nach und nach zu erkennen. Dass es nichts gibt, an das wir uns anhaften sollten. Und zwar einfach deswegen, weil alle Dinge wertlos sind. Inklusive Wissen, Sinn, Spiritualität, tiefe Erkenntnisse, wertvolle Gedanken. Und letztendlich ist das, was wir hier lernen können. Und wenn wir das erreichen, in dem Maße, wo wir das erreichen, wenn wir in genau so eine Situation gehen, kann uns passieren. Ich kann der Eremit sein. Der große Meister Joshua kommt vorbei. Stellt mir eine Frage, ist der Meister da? Ist der Meister da? Was hast du spirituell erreicht? Ich mache irgendwas. Und er sagt, das Wasser ist zu flach hier. Das ist mir scheißegal. Das ist der Unterschied. Uns ist das nicht egal. Oh Gott, der Meister hat gesagt, ich habe was falsch gemacht. Darum geht es. Frei zu werden von diesem Nichtwissen. Irgendetwas erreicht werden müsste. Ja, vielen Dank.